Ich kann euch jetzt die Notizen vom Robert weitergeben oder ich nehme mein Skript. Ich bin für meins. Ich hatte im Januar eine Begegnung mit Menschen, die mich geprägt hat wie kaum eine andere und die mich wahrscheinlich auch kaum so prägen wird. Wir kommen in einen Raum, die Luft ist stickig und dort sitzen ungefähr 30 Männer und Frauen und haben eine Gebetszeit. Das war in Nepal im Januar diesen Jahres. Wir waren als Team von Toll Nations, ich durfte mitreisen vor Ort und haben die Menschen dort besucht und wollten mit ihnen Gemeinschaft haben und Zeugnis von ihnen hören. Und dort ist dort ein älterer Mann, der erzählt, meine Tochter, sie hat ihrem Nachbarn von Jesus erzählt. Und dieser Nachbar, er hat sich für Jesus entschieden, er hat seine ganzen Hausgötter rausgeschmissen und das ist rausgekommen. Man hat seine Tochter samt ihres Babys ins Gefängnis gesteckt für 5 Jahre. Als das Baby krank wurde und kaum Überlebenschancen hatte, hat man das Baby freigegeben. Die Großeltern durften das Baby abholen, die Tochter nicht. Erst über Anwälte, die man kennengelernt hatte, die Christen geholfen haben, ist die Tochter am Ende freigekommen, weil sie von Jesus erzählt hat. Und dann steht danach ein Bruder auf und er sagt an uns aus dem Westen, bitte betet in Deutschland nicht, dass die Verfolgung hier aufhört, sondern betet dafür, dass wir standhaft sein können. Und genau diese Männer, mit denen wir dort zusammensaßen, Männer und Frauen, das sind die, die jetzt in Flüchtlingscamps sind und im Dschungel sich verstecken. Und dann fragt man sich, wenn man dort sitzt und das jetzt weiß, diesen Menschen bist du begegnet, wie kann man so etwas sagen? Was gibt einem die Kraft, dort zu stehen mit einer Freude und zu sagen, betet für Standhaftigkeit, nicht, dass die Verfolgung aufhört. Ihr Lieben, darum soll es auch in meiner Predigt gehen. Kennt ihr das, wenn ihr eine Aufgabe bekommt und ihr habt keine Ahnung, wie ihr diese Aufgabe lösen sollt? Ich habe vor ein paar Jahren einen neuen Job angefangen und man hat mir nicht erklärt, was ich tun soll. Oder man hat es mir erklärt, aber es war so, dass ich es nicht verstanden habe. Und dann saß ich vor diesen Aufgaben und ich wusste nicht, was mache ich jetzt? Und genau so ist Gott nicht. Wenn Gott von uns etwas erwartet, wenn Gott in unser Leben hineinspricht, dann befähigt er uns auch dazu, das auch umsetzen zu können. Mein Sohn, er ist mittlerweile in einem Alter, er ist 12 und er kam letzte, sagte, Papa, mein Fahrrad ist zu klein, ich nehme jetzt dein Fahrrad. Ich habe mir ein schönes Mountainbike mal gekauft, mehr für die Garage als zum Fahren, aber es war mein Mountainbike. Jetzt musste ich teilen. Und dann kommt er zu mir und sagt, ja Papa, der Reifen ist platt. Dann habe ich gesagt, hör mal, du bist mit dem Fahrrad gefahren, ich möchte, dass du das auch flickst. Aber was habe ich vorher getan? Ich habe ihm vorher einmal gezeigt, wie man einen Reifen flickt. Ich habe ihm gezeigt, welches Werkzeug man benutzt. Ich habe ihm gesagt, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, dann komm zu mir und ich helfe dir. Das ist das Prinzip, nach dem Gott uns Aufgaben gibt, nach dem Gott uns zu Dingen auffordert und nachdem wir seinen Willen leben sollen. Meine Predigt heute heißt, sein Wille für dein Leben. Wir fragen uns oft, Gott, was ist der Wille für mein Leben? Wisst ihr, als wir den Ruf nach Malawi bekommen haben dieses Jahr, da haben wir uns auch gewünscht, dass ein Engel erscheint und uns sagt, ja, ihr als Familie, ihr sollt nach Malawi gehen. Der kam aber nicht. Weil sein Wille für unser Leben in seinem Wort steht. Wir haben gerade dafür gebetet. Wir suchen auf den Willen ganz konkret für unser Leben, ganz individuell. Aber sein Wille steht klipp und klar in seinem Wort. Und wir finden dazu mehrere Stellen, aber eine, die möchte ich heute mit uns einfach durchgehen aus dem 1. Thessalonicher Brief. Ich möchte Verse lesen, 3 Verse aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Der 1. Thessalonicher Brief oder die beiden Thessalonicher Briefe, die gehen an eine Gemeinde, über die Paulus sehr positiv redet. Ja? Und doch im letzten Kapitel geht Paulus nochmal auf sie ein und er gibt ihnen Anweisungen für ihr Leben als Gemeinde, wie sie miteinander umgehen sollen, aber auch für ihr christliches Leben. Und dann kommen die Verse aus dem Kapitel 5, die Verse 16 bis 18, die möchte ich einmal vorlesen. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Drei, ich nenne sie mal Haltungen eines Christen, die Gott von uns möchte. Es ist Freude, es ist Dankbarkeit und es ist Gebet. Und zu jeder dieser Haltungen kommt auch noch eine Eigenschaft oder die Art und Weise, wie wir diese Eigenschaften oder diese Haltungen leben sollen. Es ist alle Zeit, es ist ohne Unterlass und es ist in allem. Das bedeutet, diese Art, wie wir es leben sollen, macht eins deutlich. Es ist immer ein andauernder Zustand. Es ist immer ein andauernder Zustand, der letztendlich eine Gewohnheit beschreibt, der letztendlich etwas beschreibt, was immer da ist. Und dann fragen wir uns doch, Gott, wie kann das dein Wille für uns sein? Wie kann man das denn leben? Wie sieht das denn aus? Und dann kommt noch der Zusatz, denn das ist der Wille Gottes in Christus für euch. Die Basisbibel, die übersetzt das auf eine Art und Weise, die ich finde, die es sehr gut beschreibt. Dort steht, denn das ist Gottes Wille und das hat er durch Jesus Christus für euch möglich gemacht. Und dieser Satz, der in Vers 18 steht, der bezieht sich auf Vers 16, 17 und 18. Der bezieht sich auf die Freude, auf die Dankbarkeit und auf das Gebet, auf alle drei Aspekte. Und die möchte ich mit uns einfach nochmal genauer anschauen. Wie sieht dieser Wille denn praktisch für unser Leben aus? Weil wer kann denn behaupten, dass er diese Punkte, Freude, Dankbarkeit und Gebet, ständig leben kann? Ich habe Freude und Dankbarkeit zu einem Punkt zusammengefasst. Ihr werdet das gleich sehen, weil die Eigenschaften ähnlich sind und das Gebet werde ich nochmal extra beleuchten. Definieren wir einmal Freude. Freude ist der Gemütszustand oder die Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder eine angenehme Erinnerung entsteht. Je nach Intensität äußert sie sich als Lächeln, Lachen, Freudenschrei oder in einem Handeln. Ja, ihr kennt das, Freude. Es ist etwas Tolles passiert und ich muss lachen, ich muss lächeln. Es ist ein inneres, tolles, positives Gefühl, das in mir entsteht. Und wenn hier da steht, alle Zeit sollen wir diese Freude haben, dann heißt das immer. Immer soll dieser Gemütszustand, dieses positive Gefühl der Freude, des Lächeln in uns vorhanden sein. Und wenn wir Dankbarkeit definieren, dann ist es auch ein positives Gefühl oder eine Haltung in Anerkennung einer materiellen oder immateriellen Zuwendung, die man erhalten hat. Wir haben etwas bekommen, sei es etwas Materielles geschenkt bekommen oder uns wurde etwas Gutes getan und wir haben ein positives Gefühl der Dankbarkeit dieser Person, die uns das getan hat, gegenüber. Und das sollen wir in allem tun, also in allen Dingen. Aber alles, was uns passiert, ist nicht immer positiv. Aber in allem sollen wir positiv reagieren. Mit Dankbarkeit. Wie kann das funktionieren? Wisst ihr, Dankbarkeit, auch die heutige Wissenschaft und Psychologie ist mittlerweile so weit, dass sie verstanden hat, Dankbarkeit tut dem Menschen gut. Ja, man sagt, Menschen, die dankbar sind, es macht sie glücklich, es verbessert ihre Beziehungen, es stärkt ihr Herz, es hilft gegen Schlafstörungen, es senkt Stress, es hilft gegen Depressionen. Menschen, die heute zum Psychologen gehen, kriegen teilweise die Empfehlung, du brauchst eine dankbare Haltung. Das hilft dir gegen deine Probleme, die sogar körperliche Erscheinungen haben können. Die kommen auf diesen Aspekt, den die Bibel uns schon lange sagt. Warum? Weil Gott genau weiß, dass wir Menschen Dankbarkeit brauchen. weil sie ein Wesenszug in uns Menschen sind, der gut ist für uns, der gesund ist für uns. Gott weiß, was gut ist, und deswegen ist das auch sein Wille für uns, weil es etwas Positives mit uns zu tun hat. Und ich möchte die Freude und die Dankbarkeit in zwei Themen kategorisieren. Und zwar in die umstandsabhängige Freude und Dankbarkeit und in die fundamentabhängige Freude und Dankbarkeit. Und ihr werdet den großen Unterschied sehen. Umstandsabhängige Freude und Dankbarkeit, das sind Freude und Dankbarkeiten, die davon abhängig sind, was um mich herum passiert. Was passiert in meinem Umfeld? Was passiert in meiner Familie, auf meiner Arbeit? Was geschieht mir? Diese Dinge, die um mich herum sind, die machen abhängig, wie meine Freude und meine Dankbarkeit sind. Und wir finden diese Freuden auch in der Bibel. Schauen wir uns umstandsabhängige Freude in der Bibel an. Jona zum Beispiel. In Jona Kapitel 4, Vers 6, dort heißt es, da entsandte Gott, der Herr, eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da sitzt Jona in der Wüste vor Hitze und er geht ein und es wächst diese Rizinusstaube und es geht ihm besser. Und was entsteht? Freude, weil sein Umstand sich ändert. Eine Pflanze wächst, die ihm Schatten spendet und ihm etwas Gutes tut. Ich weiß nicht, wer von euch hier gerne Fußball guckt. Ich oute mich mal hier als Sympathisant für die Mannschaft Dortmund. Zumindest bis zur letzten Saison. Wo man dachte, ja, es ist schön, für Dortmund zu sein. Ich bezeichne mich mal nicht als Fan, aber ich war immer für diese Mannschaft. Wo man am letzten Spieltag gedacht hat, heute haben sie es in der Hand, wir holen die Meisterschaft. Es war Freude da. Und die Freude war ganz schnell wieder weg. Denn wir haben verloren. Dortmund hat die Meisterschaft nicht geholt. Und es ist ein simples Fußballspiel, aber aus Freude kommt Frust. Der Umstand hat sich geändert und mein Freudengefühl hat sich verändert, weil um mich herum etwas passiert ist. Eltern, die hier sitzen, ich habe 4 Kinder und 4-mal haben wir gesehen, wie unser Kind laufen gelernt hat. Und es ist eine Freude, wenn man sieht, wie das Kind die ersten Schritte macht. Aber was passiert, wenn das Kind bei den ersten Schritten hinfällt und sich am Kopf stößt? Die Freude wandelt sich in Sorgen. Ist dem Kind etwas passiert? Hat es sich verletzt? Der Umstand hat sich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden geändert und meine Freude hat umgeschlagen in Sorgen, weil sie von Umständen abhängig sind. Und genauso ist die Dankbarkeit von unseren Umständen abhängig. Was bringen wir unseren Kindern bei nach dem Essen? Sag Danke. Warum? Weil es gerade etwas zu essen bekommen hat. Der Umstand ist, ich habe was zu essen bekommen, es war lecker, ich bin satt geworden, dafür soll ich dankbar sein. Heute ist Erntedankfest. Wir haben gerade gedankt für das Brot. Wir haben gedankt für das Wort, das wir in verschiedenen Übersetzungen haben. Wir haben bei uns Missionare von New Tribes Mission oder von Ethnos 360, die letzte Woche gesagt haben, in Brasilien, einem Indianerstamm, wurde gerade die erste Bibel in ihrer Sprache übersetzt. Ein Riesenfest wurde gefeiert, weil sie jetzt die Bibel selber lesen können. Wir sind dankbar dafür, dass wir das haben. Wir sind dankbar dafür, dass wir versorgt sind. Und ihr Lieben, wir Christen, gerade wir Christen, wir sollten ein Vorbild der Dankbarkeit den Menschen um uns herum vorleben. Und ich möchte uns ein paar praktische Tipps geben, um Dankbarkeit zu üben. Denn ich glaube, viele von uns und ich persönlich, meine Frau sagt, ich bin Pessimist, ich sage, ich bin immer Realist, aber letztendlich fehlt mir oft die Dankbarkeit. Und ich musste lernen und bin immer noch in einem Prozess, Dankbarkeit auch wirklich zu trainieren. Es gibt die Möglichkeit, Dankbarkeitstagebücher zu schreiben. Ich möchte euch ermutigen, gerade Menschen, die Tagebücher schreiben, schreibt ein Dankbarkeitstagebuch, wo ihr mal am Tag reflektiert, wofür kann ich denn eigentlich alles dankbar sein? Wir haben das in der Familie, machen wir das zwischendurch abends, wenn wir gemeinsam beten und nochmal die Bibel lesen, sagen wir, wofür bist du heute dankbar? Und dann machen wir eine Runde und dann merken wir, wir können noch eine Runde machen. Und es geht noch eine dritte Runde, weil man, wenn man darüber mal nachdenkt, merkt, wie viele Dinge in unserem Leben haben wir eigentlich, um dankbar zu sein. Dann haben wir bei einem unserer Kinder mal einen Münzentrick angewendet, oder es war ein Steinetrick. Es hat 5 Steine in die Tasche bekommen, in die rechte Hosentasche. Und wir haben gesagt, du musst heute durch den Tag gehen und wenn du merkst, oh, hier ist etwas Gutes, dann sei dankbar. Und wenn du das bist, dann nimmst du einen Stein und tust ihn in die linke Hosentasche. Und dein Ziel für den Tag ist es, am Ende des Tages die Steine in deiner linken Hosentasche zu haben, um sich einfach mal bewusst zu machen, dankbarer zu sein. Oder auch die Perspektive mal zu wechseln. Henry Matthew ist ein Bibellehrer aus den USA und er hat in sein Tagebuch mal Folgendes geschrieben, als er überfallen wurde. Er hat geschrieben, ich möchte zuerst dankbar sein, dass ich vorher nie ausgeraubt wurde. Zweitens, sie haben meinen Geldbeutel genommen und nicht mein Leben. Drittens, sie haben alles genommen, aber es war nicht viel. Und viertens, ich bin der überfallen wurde und nicht der überfallen hat. Eine Situation, wo wir doch sagen, ich wurde überfallen, mir wurde etwas angetan, ich bin in Not, Menschen helft mir. Und wir merken an dieser Perspektive, wenn man aus anderen Perspektiven einfach mal schaut, wie viel Grund wir selbst in solchen Situationen doch eigentlich zu danken haben. Und vielleicht sitzt du heute hier und du sagst, Harry, du hast gut reden da vorne. Du hast gut reden, vielleicht in deinem Leben, wo du noch kein Drama erlebt hast und nichts extrem Schlimmes erlebt hast, da zu stehen und zu sagen, ja, wir sollen dankbarer sein. Aber wenn du wüsstest, was ist mit Kindern, mit Menschen, die nichts zu essen haben? Wir danken heute hier für unser Brot. Ich war gerade draußen, ich habe auf dem Plan gesehen, es gibt heute Fingerfood. Das ist kein Fingerfood. Das ist ein Menü. Was ist mit den Menschen, die das nicht haben? Als wir in Nepal waren, haben wir im Wald ein Dorf besucht. Du gehst in den Wald und merkst plötzlich, oh, dort steht eine Lehmhütte. Dort steht eine Lehmhütte. Ein illegales Dorf von Menschen, es sind die Ärmsten der Armen, die nichts haben. Sie haben kein fließendes Wasser. Dort fahren die Menschen auf alten Fahrrädern und sammeln Holz, um damit irgendwie Geld zu verdienen. Und dort stehen diese Menschen vor dir, die in Lehmhütten leben. Kann ich von ihnen Dankbarkeit erwarten? Wofür denn? Vielleicht sitzt heute die eine oder andere Frau hier, die sagt, ich wäre gern Mutter, aber ich kann keine Kinder bekommen. Harry, was erwartest du von mir, Muttertag zu feiern und dankbar zu sein? Ich kann das nicht nachvollziehen, wie das sein muss. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, wenn du wüsstest, was ich für eine Kindheit erlebt habe, Gewalt in meiner Familie, keine guten Eltern, wenn du das wüsstest, Harry, wie kann ich dankbar sein? Wo ist die Grundlage, um dankbar zu sein? Wisst ihr, ich möchte dir sagen, Gott sieht deine Situation. Ich kann dir nichts sagen dazu. Persönlich nicht. Aber ich kann dir sagen, dass Gott deine Situation sieht. Und ich kann dir sagen, dass dieser Bibeltext auch für dich gilt. Auch in deine Situation, wo man sich vielleicht wirklich fragt, wie kann man hier dankbar oder Freude empfinden? Dieser Text ist auch für dich. Und ich möchte an diesen Satz erinnern, der da steht, er macht es möglich. In Vers 18, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wenn Gott etwas von dir möchte, dann macht er es möglich, dass du das wirklich leben kannst. Und ich möchte an diesem Punkt zur fundamentabhängigen Freude und Dankbarkeit übergehen. Das ist eine Freude und eine Dankbarkeit, die nicht von deinen äußeren Umständen abhängig ist, sondern sie ist von dem Fundament in deinem Leben abhängig. Und es gibt nur ein einziges Fundament, das du in deinem Leben haben kannst, das eine Grundlage bietet, an der nicht zu rütteln ist. Und das ist Jesus Christus. Er bietet dir ein Fundament, das so stabil ist, dass es nichts gibt, so wie es im Römerbrief beschrieben ist. Nichts, was auf dieser Welt ist und nichts, was in der unsichtbaren Welt ist. Es gibt nichts, was dich von diesem Fundament entreißen kann oder trennen kann. Und sie macht Freude und Dankbarkeit unabhängig. Unabhängig von dem, was gerade in deinem Leben passiert. Fundamentabhängige Freude. Wir lesen davon an vielen Stellen. Ich möchte einzelne einfach mal zitieren, wo es in Lukas 10, Vers 20 heißt: Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Da sind Jünger unterwegs, sie treiben Geister aus, sie tun Wunder und kommen begeistert zu Jesus wieder. Wahnsinn, was sie erlebt haben. Und was sagt Jesus ihnen? Freut euch nicht darüber, über die Wunder. Wisst ihr, wir wollen ganz oft Wunder sehen. Wir wollen Heilungen sehen. Wir wollen irgendwas Außergewöhnliches sehen. Und was sagt er ihnen? Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist eine fundamentale Freude. Wir stehen in einem Buch geschrieben bei unserem Gott im Himmel. Das gradiert kein anderer aus. Das darf Freude bewirken. Aber woher kommt diese Freude? Jesus sagt selbst im Johannesevangelium: Dies habe ich zu euch geredet, damit Freude in euch bleibe und eure Freude, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Die Freude in uns, die wir haben können, unabhängig von unseren Umständen, ist die Freude, die Gott in uns hineinlegt. Es ist seine Freude, die in uns ist. Ist das nicht unglaublich, ihr Lieben? Es ist nicht eine Freude, die aus mir kommt. Es ist eine Freude, die jemand in mich hineinlegt, nämlich unser großer Gott. Gott erwartet von uns Freude zu aller Zeit, weil er uns Freude in uns hineingelegt hat, die zu aller Zeit vorhanden ist. Ich möchte euch ermutigen, eure Freude zu teilen. Der Satz geteilte Freude ist doppelte Freude, ist nicht von ungefähr. Ihr Lieben, wir Christen, wir Menschen allgemein, aber gerade wir Christen, wir sind nicht dazu geschaffen, um für uns selber unseren Glauben zu leben. Wir sind dazu geschaffen, unseren Glauben zu teilen. Und dazu zählt auch die Freude, die Gott in dich hineingelegt hat. Mit anderen Christen zu teilen, was du gerade erlebst in deinem Leben und zu sagen, und doch weiß ich, diese Freude tief in mir, mein Name ist im Buch des Lebens geschrieben. Wisst ihr, wie mich das geprägt hat, diese Menschen in Nepal zu sehen, die mit einer Freude vor mir stehen, wo ich doch sage, ihr müsstet heulend am Boden liegen. Weil sie sagen, wir haben eine Freude in uns, die Gott hineingelegt hat und die kann uns keiner nehmen. Und die wollen wir verkünden. Ihr Lieben, wir müssen miteinander unseren Glauben teilen. Voneinander lernen, wie kann ich meine Freude, die ich gerade nicht empfinde, weil es mir schlecht geht, wie kann ich wieder auf sie zurückgreifen? Wie machst du das? Wie machst du das? Wie geht es dir gerade? Erinnert einander an die Freude, die da ist. Aneinander, dass die Freude in dir ist, wenn du es vergessen hast. Wir brauchen einander, ihr Lieben, und ich möchte euch ermutigen, teilt euren Glauben und eure Freude miteinander. Und ähnlich ist es mit der Dankbarkeit. Fundamentabhängige Dankbarkeit ist eine Dankbarkeit, die eine Dankbarkeit als Antwort auf Gottes Handeln ist. Nicht auf unsere Umstände, sondern auf Gottes Handeln. Schaut mal, Paulus und Silas, sie kommen gerade aus Philippi, wo sie verhaftet und misshandelt wurden. Und dann sitzen sie im Gefängnis und was tun sie? Sie singen Lieder. Ein Gefängnis war kein Gefängnis wie heutzutage. Sie saßen in Ketten, sie saßen auf kaltem Boden. Es war kalt, nass. Und sie waren zu Unrecht da. Und sie loben Gott. Wie kann man in der Situation Gott loben? Indem du nicht darauf schaust, was gerade mit dir passiert, sondern wenn du darauf schaust, was Gott in deinem Leben mit dir getan hat. Dann kommt in dir Dankbarkeit hoch. Und diese Dankbarkeit gibt es immer und immer wieder. Es gibt viele Verse, die uns zu andauernder Dankbarkeit auffordern. Ein anderer finden wir in Kolosser, wo es heißt, und seid darin überfließend mit Danksagung. Also Paulus sagt das immer und immer wieder. Wir brauchen diese andauernde Dankbarkeit. Meine Frau hat eine liebe Omi gehabt. Sie ist leider schon verstorben. Und es war eine sehr, sehr dankbare Frau. Und meine Frau hat sie immer wieder besucht und mit ihr gesprochen. Und dann hat meine Frau zu ihr gesagt, Oma, ich will auch so dankbar sein wie du. Dann hat die Oma sie angeguckt und hat gesagt, Kind, das kannst du nicht, weil du nicht erlebt hast, was ich erlebt habe. Und wisst ihr, genauso ist es bei uns mit der Dankbarkeit, die wir von Gott bekommen. Du kannst sie nur erleben, wenn du Gott erlebt hast. Diese Dankbarkeit, von der hier gesprochen wird, ist eine Dankbarkeit und eine Freude, die du nicht haben kannst, wenn du nicht Gott persönlich in deinem Leben erlebt hast. Wenn du nicht erlebt hast, wie es ist, wenn Gott am Kreuz für deine Schuld stirbt. Wenn du nicht erlebt hast, wie es ist, wenn ein Gott sich mit dir versöhnt. Wie es ist, wenn Gott dir sagt, ich gebe dir einen tiefen Frieden, den dir nichts anderes auf dieser Welt geben kann. Wenn du das nicht persönlich erlebst und erfährst, kannst du diese Freude und diese Dankbarkeit nicht haben. Und deswegen lade ich dich heute ein, Gott kennenzulernen. Ich kenne euch gar nicht. Ich bin froh, euch mal kennenzulernen. Ich wusste, es gibt hier eine Gemeinde in Bonn-Beul, aber ich kenne euch persönlich nicht. Aber ich rede heute zu euch und ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist redet. Und vielleicht sitzt du heute hier und du kennst Gott nicht persönlich. Vielleicht bist du im Livestream dabei, du schaust dir den Gottesdienst an, aber du hast Gott nie persönlich erlebt. Gott ruft dir heute zu, komm zu mir und lass dich versöhnen mit mir. Ich biete dir Vergebung deiner Schuld an und ich biete dir Dankbarkeit, Freude und Frieden an, den du nur von mir bekommen kannst. Komm zu mir. Aber vielleicht bist du auch heute hier und sagst, ja, ich bin schon lange Christ, ich komme schon lange in diese Gemeinde, in eine andere Gemeinde. Aber von Freude und Dankbarkeit, davon verspüre ich schon lange nichts mehr. Komm heute neu zu Jesus und bitte ihn, dich wieder neu zu erfüllen. Diese Dankbarkeit und Freude zu spüren, die unabhängig davon ist, was in deinem Leben um dich herum passiert. Und er wird dir geben in Fülle. Aber komm, komm zu ihm. Das waren die zwei Punkte, Freude und Dankbarkeit. Und ich möchte den Aspekt des Gebets auch noch erwähnen. Was ist Gebet? Gebet ist doch etwas, sich an Gott zu wenden. Zu Gott zu kommen, es ist ein Kommunikationskanal. In erster Linie kommuniziert Gott heute zu uns durch sein Wort und durch Gebet. Das sind die zwei Hauptkommunikationswege, die wir nutzen, die wir bekommen haben, in denen wir zu Gott reden, in denen wir Gott um Hilfe bitten, in denen wir ihn anflehen und ihn anbeten. Und jetzt werden wir aufgefordert, das ohne Unterlass zu tun. Wer kann ohne Unterlass beten? Durchgehend. Ich kann's nicht. Zumindest nicht nach dem Verständnis, das ich lange Zeit über Gebet hatte. Ich glaube, wir müssen unsere Denkweise fürs Gebet ändern. Zumindest musste ich das. Ich musste verstehen, dass Gebet kein Ritual ist. Ich musste verstehen, dass Gebet nichts ist, das ich erledigen muss, weil ich Christ bin. Und dass ich einmal am Tag am besten abhaken muss. Sondern dass Gebet eine Kommunikation ist, die auf einer Beziehung baut. Und da ist es erstmal wichtig zu verstehen, dass Gott nicht weit weg ist. Wir müssen mit Gebet keine Distanz überbrücken, um irgendwie Gott zu erreichen, der im Himmel ist oder weit weg ist, sondern wir müssen verstehen, dass Gott hier drin ist. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, der in uns wohnt. Er ist mitten in dir. Ihr Lieben, glaubst du das? Weil das ist wichtig, um Gebet zu verstehen, dass ich weiß, Gott ist hier. Er ist da, wo ich bin. Er ist in mir. Er ist nicht weit weg. Jesus in uns, das macht etwas anderes möglich. Es macht möglich, in der Wir-Perspektive zu beten. nicht zu beten, Gott, ich muss heute zum Vorstellungsgespräch, kannst du mir da bitte helfen? Sondern zu beten, Gott, wir müssen heute zum Vorstellungsgespräch. Danke, dass du bei mir bist. Weil ich doch nicht alleine dorthin gehe und Gott mich nicht dorthin schickt und draußen vor der Tür wartet, sondern weil er mit mir ins Gespräch geht. Gott ist da und diese Wir-Perspektive ist etwas, das mir persönlich geholfen hat, diese Nähe Gottes bewusst zu machen. Diese Nähe zu wissen, ich muss nicht alleine meine Kinder erziehen. Wenn ich zwar verzweifle und meine Geduld am Ende ist, zu sagen, Gott, wir müssen diese Kinder erziehen. Gib mir die Geduld, die ich nicht habe. Wir machen es zusammen. Wir machen alles zusammen, weil er dorthin geht, wo du hingehst. Es ist eine Verheißung, die wir haben. Er lässt uns nicht allein. Wir können jederzeit und an jedem Ort beten. Und wisst ihr, ein Gebet ist eine Sprache der Vertrautheit und der Beziehung. Es geht beim Gebet nicht darum, Gott Informationen weiterzugeben. Gott weiß alles. Welche Informationen soll ich dem allwissenden Gott geben? Ich kann ihm nichts Neues sagen. Denn darum geht es beim Gebet nicht. Es geht beim Gebet darum, authentisch vor Gott zu kommen. Als der, der du wirklich bist. Als der, der etwas fühlt, der Emotionen mit sich bringt. Und diese Gefühle und diese Emotionen, das, was dich bewegt, mit Gott zu teilen. Es ihm mitzuteilen. Es ist eine Beziehung, die wir mit Gott führen. Und eine Beziehung kann man nicht lernen. Eine Beziehung muss man erleben. Als Pastor darf ich Menschen trauen. Gestern war ich auf einer Trauung und davor die Male habe ich mit diesem jungen Paar Ehevorbereitung gemacht. So, ich habe mit ihnen über Themen gesprochen, die für die Ehe relevant sind. Wie stellt sich Gott eine Ehe vor? Was sind die Prinzipien einer Ehe? Und ich habe versucht, ihnen einiges mitzugeben. Aber ich weiß auch, dass ich in diesem Monat meinen 16. Hochzeitstag mit meiner Frau feiern werde. Und ich weiß, dass so 4 Ehevorbereitungsabende einen Bruchteil wiedergeben, aber mir letztendlich nicht zeigen können, wie eine Beziehung funktioniert, sondern ich muss es erleben. Und genauso ist die Beziehung mit Gott. Wir können Dinge lernen, aber eine Beziehung heißt es, gelebt zu werden. So wie in der Ehe. Und es gibt wenn ich die Ehe als Beispiel nehme, 2 Bereiche, wie wir kommunizieren. Ich sage es mal so, es ist die allgemeine Kommunikation und die intensive Kommunikation. Und es sind beide Dinge nötig für eine Beziehung. Wir kommunizieren allgemein mit meiner Frau. Wenn sie nach Hause kommt und sie mich fragt, wie war es auf der Arbeit, dann kommt von mir in der Regel gut. Dann habe ich kommuniziert, dann bin ich fertig, damit ist eigentlich alles gesagt. Aber es gibt noch viel mehr. Es gibt die Kinder. Wie geht's den Kindern? Was war in der Schule? Was war auf dem Elternsprechtag? Was passiert gerade in der Gemeinde? Und so weiter. Das sind allgemeine Kommunikationsthemen, die wir brauchen in unserer Ehe. Sie gehören mit da hinein. Wenn ich etwas weiter weggefahren bin, dann schreibe ich meiner Frau eine WhatsApp. Ich bin gut angekommen. Es ist eine kurze Info, die sie aber braucht, um einfach beruhigt zu sein. Alles klar, mein Mann, er ist gut angekommen. Und ihr Lieben, diese gleiche allgemeine Kommunikation, die können wir mit Gott leben. Mit Gott zu leben und ihm am Morgen guten Morgen zu sagen. Wisst ihr, ich bin jemand, dadurch, dass ich viel im Homeoffice bin, wenn ich aufstehe, kurz im Bad war, gehe ich direkt ins Büro, mache den Rechner an und ich bin in meinen E-Mails drin. Ich krieg's nicht hin zu sagen, so, ich nehme mir morgens meine halbe Stunde Zeit und tue nichts. Ich stecke drin. Und da habe ich mir gesagt, aber es kann nicht sein, weil meiner Frau sage ich guten Morgen, meinen Kindern sage ich guten Morgen. Und dann habe ich mir eine Gebetskarte ans Bett gemacht, die mich morgens zuerst an Gott erinnert. Um mir bewusst zu machen, morgens Gott einfach mal guten Morgen zu sagen. Guten Morgen, Gott. ein neuer Tag, den ich mit dir gemeinsam verbringen will. Dieses Allgemeine, dieses Alltägliche. Wenn du eine weite Fahrt machst und deiner Frau schreibst, ich bin gut angekommen, zu sagen, Gott, danke, wir sind gut angekommen. Diese Kleinigkeiten der Kommunikation mit in den Gebetsalltag hineinzunehmen, sie bewirken es, dass wir merken, Gott läuft mit mir mit. Ich bin nicht alleine unterwegs. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, Harry, kannst du für mich beten? Dann sage ich, ja, kann ich, aber jetzt hier und auf der Stelle. Warum muss ich das auf abends verschieben, wenn ich es vielleicht vergesse? Ich habe mir angewöhnt, direkt für die Menschen zu beten. Hier und jetzt. Weil Gott auch hier und jetzt ist und dieses Anliegen gerade da ist. Und die allgemeinen Zeiten, die Fahrt heute Morgen hierhin war für mich eine Gebetszeit. Eine Gebetszeit für diese Predigt, für diesen Gottesdienst. Für die Menschen auf der ganzen Welt, die sich heute treffen. Zeiten im Alltag zu nehmen, die einfach zur Routine werden, in denen wir allgemein kommunizieren. Aber wir brauchen auch die intensive Kommunikation. Eine Ehe funktioniert nicht auf oberflächlicher Basis, davon bin ich überzeugt. Eine Zeit lang vielleicht. Aber irgendwann wird eine Ehe in eine Krise kommen, weil nicht mehr intensiv kommuniziert wird. Wir brauchen es in unserer Ehe. Wir haben irgendwann mit meiner Frau gemerkt, wir leben aneinander vorbei. Wir sind in der Gemeinde sehr viel eingespannt. Wir haben 4 Kinder. Es gibt ohne Ende Themen und Termine, dass wir es hinkriegen, aneinander parallel vorbeizuleben. Und irgendwann haben wir gemerkt, das geht so nicht weiter. Und dann haben wir uns im Kalender einen Abend in der Woche geblockt. Das ist unser Eheabend. Der steht dort fest drin und da kommt auch kein anderer Termin rein. Und wenn sich dort etwas reinschiebt, dann schieben wir unseren Termin auf einen anderen Tag. Aber jede Woche haben wir einen Eheabend, wo wir uns ganz bewusst Zeit nehmen, nur für uns, um intensiv zu kommunizieren. Wie geht es dir eigentlich? Was beschäftigt dich im Moment? Wie geht es dir im Glauben? Über welche Themen schaffen wir es nicht, im Alltag zu reden? Ihr lieben Ehepaare, ich möchte euch ermutigen, sowas zu tun. Nehmt euch intensive Zeiten füreinander, um miteinander zu reden. Und genauso auch für Gott. Genauso auch mit Gott. Wir können genauso mit Gott keine Beziehung führen, die oberflächlich ist oder nur oberflächlich ist. Sondern wir brauchen intensive Zeiten. Und ich möchte euch ermutigen, euch diese intensiven Zeiten bewusst zu nehmen. Wie auch immer das in deinen Alltag passt. Wisst ihr, manchmal fragt man sich vielleicht, ich weiß gar nicht, was ich in intensiven Zeiten so lange machen soll. Wenn wir es nicht gewohnt sind, intensive Zeiten mit unserem Ehepartner zu haben, wissen wir am Anfang nicht, worüber wir reden, sondern genauso ist das bei Gott. Ein Tipp, um das zu lernen, ich habe in Gummersbach die Gemeinde Bernberg, die haben so eine Predigerschule über 2 Jahre, da habe ich dran teilgenommen. Und eine der ersten Aufgaben, die wir bekommen war, ihr sollt 2 Wochen lang jeden Tag 15 Minuten am Stück beten. Jeden Tag 2 Wochen lang 15 Minuten am Stück. Und wenn man das einmal nicht schafft an einem Tag, dann fangen die 2 Wochen wieder von neu an. Und wisst ihr, was die Resonanz war unter uns damals, unter uns Schülern? Am Anfang hat man sich gefragt, nach 5 Minuten, was soll ich dir noch sagen, Gott? Nach 10 Minuten, Schweigen. Und man kniet und man schweigt eigentlich nur und wartet, bis die Zeit vorbei ist. Nach den 2 Wochen konnte man 15 Minuten verlängern, weil man darüber nachgedacht hat, in der Zeit des Gebets, Gott, was kann ich dir noch sagen? Was beschäftigt mich? Was ist in mir eigentlich drin? Ein Tipp, vielleicht ist es auch etwas für dich, das mal auszuprobieren, um zu lernen, intensive Zeit mit Gott zu führen. Was ist deine Vorstellung, wie Gebet aussehen soll? Ich habe mir angewöhnt, spazieren zu gehen immer wieder. Gerade so der Sonntagmorgen vor meiner Predigt versuche ich mir Zeit zu nehmen, spazieren zu gehen. Vielleicht bist du jemand, der die Natur liebt. Dann nutz die Natur, um dort Zeiten im Gebet zu haben. Vielleicht bist du jemand, der sagt, ich bin in Knien in meinem Zimmer und ich kann mich nicht konzentrieren. Die Kinder sind im Haus, ich krieg keine Ruhe hin. Dann geh raus. Aber finde deinen Weg, um intensive Gebetszeiten zu haben. Such die Möglichkeiten, wo du intensiv mit Gott ins Gebet gehen kannst. Ich möchte euch zum Thema Gebet das Buch von Hans-Peter Reuer empfehlen. Nach dem Amen bete weiter. Wo er viele praktische Tipps dazu gibt, wie kann man ein Gebetsleben gestalten, was oft einem persönlich schwerfällt. Ihr Lieben, ich möchte damit abschließen. Gottes Wille für dein Leben ist es, ein froher, betender und dankbarer Mensch zu sein. Und weil Gott weiß, dass du das von dir aus nicht kannst, hat er die Grundlagen gelegt, damit du es leben kannst. Und diese Grundlage ist Jesus Christus. Und ich wünsche euch und möchte euch ermutigen, aus Jesus Christus die Kraft zu ziehen, um Freude, Dankbarkeit und Gebet in einem Lebensstil zu leben, der immer vorhanden ist, weil er auf Jesus Christus basiert. Amen.